Menschenbilder.
Man hat mir einmal gesagt, ich mache Menschenkunst. Der Filmemacher und Künstler Friedemann Derschmidt. Am 7. November hat Friedemann Derschmidt für sein Lebenswerk und, wie die Jury befindet, für seine kontinuierliche künstlerische Praxis den Preis der Kurt-Eisner-Stiftung erhalten, der alle 5 Jahre vergeben wird. Das Alma-Rosé-Plateau in der Neuen Burg am Heldenplatz. Das heutige Alma-Rosé-Plateau, ein Teil der Ausstellungsflächen vom Haus der Geschichte Österreich, ist eigentlich nichts anderes als ein weitläufiger Treppenabsatz und dennoch ein besonderer Ort. Es ist jener Teil der Hofburg, den Adolf Hitler durchschritten hat, bevor er am 15. März 1938 auf dem Altan über dem Eingang der Nationalbibliothek, dem sogenannten Hitler-Balkon, die Anschlussrede gehalten hat. Benannt ist er nach der Geigerin Alma Rosé, der Nichte von Gustav Mahler, die im KZ ermordet wurde. Hier in diesem Raum baut der Künstler Friedemann Derschmidt zusammen mit seinem Team im Oktober 2023 die Ausstellung Vielgeschichtig auf.
Bitte, würde ich dich bitten, noch mal kurz rüberschauen, zeig dir was. Genau da, wo jetzt die 4 Saphira-Porträts stehen, stand dieser Nazi-Hakenkreuzadler in Gedenken an diesen berüchtigten Auftritt vom Hitler am Balkon. Und ich finde das einen Riesentriumph. Wenn man das Saphira-Video anschaut, wird man auch lernen, dass ihre Urgroßmutter aus Wien vertrieben wurde und dass sie dort jetzt steht, wo dieser beschissene Hakenkreuzadler war, das finde ich einfach großartig. Und alle anderen Geschichten auch. Also das hat natürlich mit dem Ort zu tun. Und das Ganze war irgendwie eine Ehrenhalle. Also wir haben die Ehrenhalle jetzt wirklich wieder zu einer Ehrenhalle gemacht.
Wo sich einst mitten auf dem weitläufigen Treppenabsatz die Stele mit dem Hakenkreuzadler befand, stehen nun 4 Monitore mit Kopfhörern, davor Sessel. Auf den Bildschirmen sind Videos zu sehen, in denen sich jeweils 2 Personen unterhalten. Die von Friedemann Derschmidt angesprochene Protagonistin ist Saphira Wing, 2003 in Wien geborene Tochter einer jüdisch-englischen Mutter und eines Vaters aus Ghana. Ihre Urgroßeltern mussten 1938 vor den Nazis flüchten. Saphira Wing hat den Musikzweig des Gymnasiums in der Wiener Börhavegasse besucht. Sie war Mitglied des Wiener Kinderchors und sie studiert derzeit Schauspiel in den USA. Wir hören einen kurzen Ausschnitt aus einem der synoptischen Porträts. Das ist eine künstlerisch-wissenschaftliche Arbeit, mit der sich Friedemann Derschmidt verschiedenen Biografien nähert und versucht, diese in all ihren Facetten und Deutungsmöglichkeiten erfahrbar zu machen. Für die Betrachter und Betrachterinnen ebenso wie für jene, die an den Gesprächen teilnehmen und eingewilligt haben, sich dabei filmen zu lassen. Im Prinzip ist es vielleicht eine Art Oral History Projekt, aber doch ganz anders.
Es hat begonnen damit, dass ich vom Aktionsradius Augarten, wo wir eine Veranstaltung gehabt haben, als Dankeschön für mein Mitmachen ein Buch gekriegt habe vom Sally Perell. Ich war Hitler, Junge Salomon, mit einer persönlichen Widmung vom Sally Perell, von dem ich zwar wusste und den ich gekannt habe, von dem übrigens meine in der Hitlerjugend gewesene Großtante viel gesprochen hat, aber ich kannte ihn nicht persönlich.
Sally Perell, eigentlich Salomon Perell, überlebte als jüdisches Kind die Nazizeit in Deutschland, weil er aufgrund seines Aussehens, blond und mit blauen Augen, seinen Verfolgern weismachen konnte, dass er Arier sei, wie das damals hieß, also nicht jüdisch. Er wurde Mitglied der Hitlerjugend, er war als sogenanntes Maskottchen sogar bei der Wehrmacht und er erschuf sich eine zweite Identität, die er glaubhaft verkörperte.
Und Es gibt eine Stelle in dem Buch, wo der Sully darüber schreibt, dass nach der Befreiung, also nach 1945, die Person, die er eigentlich nur in der Not, in einer Notlüge, hat er den Josef geschaffen. Weil der Wehrmachtssoldat, der ihn gefragt hat, ob er Jude ist, und er hat das verneint, hat ihn als nächstes gefragt, wer heißt du? Und er hat gesagt, hätte ich Salomon gesagt, wäre ich genauso erschossen worden, wie wenn ich Jude gesagt hätte. Also habe ich gesagt, Josef. Und dieser Josef wurde dann später der Hitlerjunge Josef oder Jupp Periel. Und er hat dann zuerst ein Jahr als Maskottchen, also mit der pommerschen Panzerdivision im Krieg, und danach 3 Jahre als Hitlerjunge und Hitlerjugendführer verbracht und ist untertags herumgelaufen und hat Heil Hitler gebrüllt. Und in der Nacht hat er in seinem Polster geweint und war wieder der Sully und hat also nach. Er hat seine Eltern verloren, er ist sogar nach Lodz gefahren, in der HJ-Uniform und so weiter. Also wenn man das Buch liest, also wird einem ganz anders. Aber er sagt, dieser Josef, dieser Hitlerjunge, wollte nach der Befreiung nicht wieder gehen, aus ihm heraus. Und bis zum heutigen Tag, damals, jetzt ist er leider verstorben, hat er gesagt, geht der Josef mit mir im selben Körper spazieren. Und ich habe ihn dann aufgesucht.
Dass Salomon Perell überhaupt einwilligte, Friedemann Derschmidt zu treffen, das hatte mit Friedemanns Buch zu tun. Sag du es deinem Kinde, Nationalsozialismus in der eigenen Familie. Dieses Buch war das Ergebnis jahrelanger Nachforschungen, die Friedemann Derschmidt in seiner eigenen Großfamilie unternommen hatte. Zunächst entstand aus der Forschung eine Ausstellung mit eben diesem Titel und dann das Buch, das 2023 bereits in der 2. Auflage erschienen ist. In dem Buch widmet er sich den gängigen Ausreden, mit denen die braunen Flecken in der eigenen Vergangenheit verdrängt, tabuisiert und mit Vergessen belegt und damit unaufgearbeitet an die nächsten Generationen weitergegeben werden.
Ich habe ihm das Buch geschickt, er war dann bereit, mich zu empfangen, und ich habe ihn dann aufgesucht und er hat gesagt, er hat das Buch förmlich gefressen, weil diese ganze Nazi-Geschichten triggert den Josef in ihm. Und ich habe dann gesagt, aber Herr Perell, wir werden damals noch bei Sie, stimmt das, was Sie geschrieben haben, dass es einen Josef immer noch gibt und den Salomon extra? Und er hat kurz gestutzt, dann hat er gegrinst und gesagt, ja, den gibt's. Habe ich gesagt, können wir dann den Josef und den Salomon extra voneinander interviewen? Dann hat er kurz nachgedacht und gesagt, ja, das geht. Und 2 Monate später bin ich mit Equipment gekommen und wir haben dann ein Set aufgebaut und haben gesagt, jetzt möchte ich aber noch einen Aspekt dazufügen. Der Shlomo, also Salomon, wird jetzt eine Stunde Hebräisch sprechen mit meinem israelischen Freund damals. Der hat eine Stunde Hebräisch mit dem Shlomo gesprochen, dann haben wir einen Tee getrunken und danach habe ich auf Deutsch mit dem Josef, dem Hitlerjungen, gesprochen. Eine Woche später haben wir das umgedreht. Und 1,5 Jahre später haben wir dann auch noch auf Polnisch mit dem Salek und dem Josef gesprochen und auf Russisch mit dem Komsomolzen und mit dem Hitlerjungen noch einmal Gespräche gemacht. Es waren dann 8 Interviews, 2 auf Hebräisch, 2 auf Deutsch, 2 auf Polnisch und 2 auf Russisch. Wir haben jeweils einmal mit dem Hitlerjungen und einmal mit dem Juden Salomon gesprochen. Das war ausgestellt im Jüdischen Museum, war ausgestellt in Warschau, war ausgestellt in Buenos Aires und in Jerusalem.
Diese Arbeit war die Geburt der synoptischen Porträts, eine Form, mit der Friedemann Derschmidt bis heute arbeitet. Er erforscht Biografien und Erinnerungen und geht dabei von der Annahme aus, dass wir uns bewusst oder unbewusst verschiedene Identitäten zurechtlegen und dass diese Identitäten sich eben auch verändern, je nach Gesprächspartner oder Partnerin und auch je nach der Sprache, in der der Austausch jeweils stattfindet. Der Ausgangspunkt dafür war auch seine eigene Familie. Friedrich Derschmidts Urgroßvater ist Heinrich Reichel, Eugeniker und ordentlicher Professor an der Universität Graz, der maßgeblich an der Entwicklung der sogenannten Rassentheorie mitgewirkt hat und dessen Vornamen Heinrich Friedemann Derschmidt als 2. Namen mitbekommen hat.
Erstens muss man dazu sagen, das ist die mütterliche Seite meiner väterlichen Familie. Also es geht um 1/4 meiner Vorfahren. Jeder Mensch hat 4 Großeltern, also das widmet sich meiner väterlichen Großmutter. Mir ging es um eine Art Spurensuche. Wo kommt das alles her? Also wie ist es dazu gekommen? Und da wird man feststellen, dass diese Vielkinderei, also dieses viele Kinder haben, eigentlich erst beginnt bei meinem Urgroßvater. Und selbst seine beiden Brüder haben da nicht mitgemacht. Also das ist ganz wichtig, dass man das rausstreicht, weil das war auch Teil seiner Ideologie, muss man sagen, und seiner Weltanschauung. Er war Arzt und er war eben Eugeniker und als solcher hat er sich mit der Vererbungslehre beschäftigt und war der Meinung, die falschen Leute bekommen viele Kinder und die richtigen sollten viele Kinder kriegen und das sind die Gebildeten, die Akademiker. Und da war er natürlich der Meinung, dass er besonders prädestiniert ist, viele Kinder zu kriegen. Und das hat er seinen Kindern beigebracht und die haben brav in der Tradition dann auch jeweils viele Kinder gehabt. Also er hatte 9 Kinder und insgesamt habe ich auf der Seite, da gab es dann 36 Enkelkinder, einer davon ist mein Vater. Und dann bei den Urenkeln, also wo ich einer davon bin, geht es dann über die 80 hinaus.
Friedemann Derschmidt hat, wenn er sich nicht verzählt, wie er sagt, 74 Cousins und Cousinen. Bei großen Familienfesten, die in seiner Kindheit mehrmals im Jahr stattfanden und bis heute immer wieder veranstaltet werden, treffen sich weit über 100 Menschen. Ein besonderes Naheverhältnis hatte Friedemann Derschmidt zu seiner Großmutter, der Mutter seines Vaters. Schon als Kind jedoch fielen ihm gewisse Unstimmigkeiten in den Erzählungen der Großmutter und auch anderer Verwandter auf.
Ich bin getauft worden auf den Namen Friedemann Heinrich und mein Familienname ist Derschmidt. Und jetzt bin ich verheiratet und heiße Arbel Derschmidt. Und in meinem Buch beschreibe ich das, ich nenne das so Bildstörungen. Weil man kriegt ja als Kind immer ein Bild vermittelt von der einen Familie, von der anderen. Und das sind natürlich idealisierte Bilder. Und der Onkel sowieso und die Tante sowieso. Und das sind alles deine Cousins. Und das war natürlich auch toll. Ich habe so viele Cousins und Cousinen gehabt, die waren mehr als meine Schulklasse. Und immer wenn ich in der Schulklasse gelitten habe, weil ich sehr stark gemobbt wurde, dann habe ich mich irgendwie im Virtuellen weggebeamt und damit getröstet, wie viele Cousins ich habe, dass ich eigentlich in der Mehrheit bin. Und was ich Bildstörung nenne, ist, wo ich dann sukzessive draufgekommen bin, dass Dinge nicht stimmen. Das ist die Geschichte, die ich auch in meinem Buch erzählt habe und in der Ausstellung erzählt habe, wo ich vor dieser riesigen Stammtafel stehe. Und meine Großmutter ist dort abgebildet unter diesen 9 Kindern meines Urgroßvaters. Daneben ist ihr Zwillingsbruder. Und weil er ein eugenischer Arzt war, sind jeweils alle Kinder mit 3 Fotografien abgebildet. Einmal vom Profil, einmal von der Front und einmal im Halbprofil. Also das kann man sich so vorstellen wie in den früheren Verbrecherkarteien. Das war sozusagen die damals biometrische Art zu fotografieren. Also das hat mir natürlich als 8-Jährigen gar nichts gesagt. Und was mir aber aufgefallen ist, ist, dass dieser Großonkel von mir nur ein Foto hatte. Und ich frage meine Großmutter, das ist doch unfair. Alle anderen haben 3 Fotos und der hat nur 1. Und meine Großmutter hat mir ziemlich offen, frank und frei geantwortet, hat gesagt, ja, weil auf den anderen beiden Fotos hatte er SS-Uniform. Was mir damals überhaupt nichts gesagt hat, das haben wir aber dann 1945 abgenommen. Also aus Furcht vor Konsequenzen, wenn das irgendjemand von den Alliierten sieht. Mir hat das nichts gesagt und ich habe dann nochmal gefragt, ja okay, aber ich kenne alle deine Geschwister persönlich, warum kenne ich den nicht? Und dann war eine lange Pause und dann hat sie gesagt, ja, der ist nicht aus dem Krieg zurückgekommen. Und dann war noch eine längere Pause und dann kam ein, und das war gut so wahrscheinlich. Und das sind so Momente, die ich Bildstörung nenne, wo ich überzeugt bin, die gibt es bei jedem. Mich als Kind hat das dann ziemlich verstört, weil man dachte, wenn man einen Moment, was sagt die da? Ihr Zwillingsbruder, es war gut, dass er nicht lebendig aus dem Krieg gekommen ist. Und solche Momente haben mich dann halt immer wieder darauf hingestoßen, da mal nachzufragen. Und was sicher eine Rolle spielt, ist, dass meine Eltern beide sich auch schon sehr daran abgearbeitet haben, also mich auch sensibilisiert haben und mir viele Dinge ermöglicht haben zu sehen. Also das ist ganz wichtig. Die haben schon ihren eigenen Konflikt diesbezüglich mit sich und ihrer Herkunft geführt.
In seiner Kindheit hatte Friedemann Derschmidt über viele Jahre hinweg irgendwie das diffuse Gefühl von Fremdheit. Er war Schüler in einer teuren Privatschule. Seine Eltern unterrichteten dort, wodurch sie sich die Schule für ihre 3 Kinder leisten konnten. Und gleichzeitig war er auch privilegiert gegenüber seinen Mitschülern, weil er eben nicht im Internat leben musste. Er durfte nach dem Unterricht nach Hause gehen.
Ich bin zwar in Salzburg geboren und im Land Salzburg aufgewachsen, aber ich habe immer ein bisschen das Gefühl vermittelt bekommen, auch im Dorf, weil meine Eltern waren dort zugereist. Und auch in der Schule, das war eine spezielle Schule, in der ich gewesen bin, wo mein Vater gearbeitet hat als Erzieher und Lehrer, habe ich nie das Gefühl gehabt, 100% Salzburger zu sein oder aus Salzburg zu sein. Ja, ich bin regelmäßig verdroschen worden als Volksschulkind und mir wurde sehr klar kommuniziert, dass ich nicht dazu gehöre, dass ich keiner von den Bauern bin, dass ich nicht weiß, wie ein Traktor funktioniert und dass alles, was ich spreche und von daheim mitbringe, irgendwie einfach nur fremd, komisch und unnötig ist. Und dann habe ich mich getröstet mit diesem Phantasma meiner vielen Cousins. Und wenn ich bei den einen Cousins am Familienfest war und mich nicht wohl gefühlt habe, dann habe ich mich getröstet, dass ich genauso viele Cousins auf der anderen Familienseite habe. Und wenn ich in der späteren Gymnasialzeit war, ist es weitergegangen. Also ich habe eigentlich mich immer zu einem Ort hin bezogen gefühlt, bei dem ich nicht unbedingt gerade war, weil dort, wo ich gerade war, war es nicht heimelig oder war man auch nicht nett zu mir. Ich war wahrscheinlich auch ein Grätzen auf gut Österreichisch. Aber ich habe da nie das Gefühl gehabt, im gemütlichen, warmen Nest und Kollektiv zu sein.
Doch der Unterricht, sagt Friedemann Derschmidt, im Salzburger Werkschulheim war sehr gut. Er wurde optimal gefördert. Er machte die Matura und erlernte zusätzlich und nebenbei das Handwerk des Maschinenschlossers, heute Mechatroniker.
Mir war dieser ganzheitliche Zugang extrem förderlich. Also ich würde auch finden, dass das eigentlich jedem zugedeihen sollte oder jeder, weil dieses Handwerkliche einfach einen Aspekt gibt von Pragmatik, der meines Erachtens vielen Leuten fehlt. Auch wenn ich nie wieder irgendwas handwerklich fertige, ist es wichtig, einmal zu wissen, wie die Dinge funktionieren, wie ich sie bearbeite, wie ich sie verbinde, wie ich aus ihnen etwas gestalte. Also es ist eine sehr kreative Geschichte. Ich habe auch auf der Angewandten dann später davon profitiert. Wir haben dann zum Beispiel durchgesetzt, dass Leute mit Gesellenbrief die Werkstätten alleine benutzen dürfen, was rechtlich gegangen ist, Maturanten hingegen nicht. Ob das jetzt die Schlosserei war oder die Tischlerei oder die Druckereien. Es war auch ein sehr kritischer Ort. Also der Roland Oberrascher, ich nenne jetzt wirklich seinen Namen, weil ich ihm wirklich sehr dankbar bin, ist ein Geschichte- und Geografielehrer, der uns damals schon mit Faschismustheorien konfrontiert hat. Wir sind nach Mauthausen gegangen zu Zeiten, wo das niemand getan hat, also wo das vollkommen neu war. Er hat auch Überlebende aufgetrieben, die mit uns dort dann auch kommuniziert haben. Also das war natürlich prägend.
Nach der Matura verließ Friedemann Derschmidt Salzburg. Der Wunsch, irgendwie Künstler zu werden, war doch in seinem letzten Schuljahr immer konkreter geworden. Und so bewarb er sich an beiden künstlerischen Hochschulen in Wien. Und gleich beim ersten Versuch bestand er die Aufnahmsprüfung an der damaligen Hochschule für angewandte Kunst, der heutigen Universität für angewandte Kunst. Er kam in die Klasse von Ernst Karamelle, der diese gerade von Oswald Oberhuber übernommen hatte.
Für mich war das ein riesiger Blow, weil ich bin vom Land gekommen mit einer irgendwie ja, sehr blumigen, postromantischen Kunstvorstellung. Also ich habe sehr gut gezeichnet, gut gemalt, hatte auch ein paar experimentellere Ideen, aber ich meine, das, was ich vorgefunden habe, hat dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, entweder die spinnen alle oder ich bin. Und ich habe vom Tag an meiner Aufnahmeprüfung nie wieder was gezeichnet und war mal vor allem konfus und irritiert. Auf der Angewandten war ich dann 10 Jahre, wobei man dazu sagen muss, also von diesen 10 Jahren habe ich nicht 10 Jahre studiert. Im zweiten Jahr ging es darum, dass unser Professor verlängert werden hätte sollen, also in ein fixes Dienstverhältnis. Und da gab es dann, also jetzt im Rückblick lächle ich drüber, aber gab es halt so eine klassische akademische Intrige und der neue Rektor hat dann den Dreiervorschlag umgedreht und unser Wunschkandidat, der an erster Stelle war, ist nicht Professor geworden, sondern ein anderer und dann sind wir als Studenten, wir waren 150 Studenten, auf die Barrikaden gegangen und irgendwie bin ich damals in die Hochschulschaft spaziert und habe gesagt, sie sollen uns helfen und ich habe die als extrem inkompetent und unbrauchbar empfunden und habe dann vor lauter Zorn eine eigene Liste zusammengebracht und habe aber Unterstützung gehabt von der Hochschülerschaft auf der Akademie und der Musikhochschule und wir haben dann eine gemeinsame nationsweite Liste gemacht, die hieß Kunst und Politik und wir haben dann mit fliegenden Fahnen alle Kunsthochschulen gewonnen, also von 9 Mandaten haben wir 7 Mandate gemacht, mehr als die absolute. Ich bin dann Hochschülerschaftsvorsitzender geworden und Vertreter aller Kunsthochschulen im damaligen Studentenparlament im Zentralausschuss der Hochschwangerschaft. Und da habe ich sehr, sehr viel politisch gelernt. Da habe ich sehr viel Einblick gekriegt, wie funktioniert repräsentative Demokratie. Und wir waren ja mickrig im Sinne der absoluten Studentenzahlen, die studiert haben. Nur haben wir so hohe Wahlbeteiligungen gehabt, wie sie nirgends sonst waren. Wenn man die ganzen Karteileichen wegrechnet, würde ich sagen, es war fast jeder Wählende, der überhaupt an der Uni studiert hat damals. Und das hat uns in eine entsprechende auch Machtposition gebracht innerhalb der Unis. Auch, dass wir voneinander wussten, also wenn uns im Kollegium jemand erzählt hat, das geht nicht, haben wir gesagt, na warum, aber auf der Uni in Linz geht es schon genau das Gleiche. Und wir haben uns auch gegenseitig juristisch und sonst wie ausgetauscht. Wir haben sogar ein eigenes Medium gehabt, eine Zeitung über die Unis hinaus. Das war nicht nur eine Studentenzeitung, da haben wir externe Intellektuelle geschrieben, da haben Professoren geschrieben, Professorinnen, da haben Mittelbau geschrieben. Also sobald es gedruckt war, ist uns das aus der Hand gerissen worden und war vergriffen, und vom Portier bis zum Rektor hat das jeder gelesen.
Das politische Engagement schärfte zwar Friedemann Derschmidts Blick für gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen, aber mit seinem Studium kam er nicht so recht weiter. Was wollte er damals eigentlich? Wohin sollte denn seine Entwicklung gehen?
Ja, das hätte ich die längste Zeit selber gern gewusst. Ich habe dann alle möglichen Orientierungsversuche gemacht. Von performativen Sachen, also wo die Freunde, die mitgemacht haben, sich heute noch genieren dafür. Mir fällt ein Sezieren eines Motorrads. Nein, man muss auch Peinlichkeiten feiern. Aber der Punkt war, durch die Tätigkeit in der Hochschulerschaft haben wir versucht, die Studienbedingungen des Kunststudiums zu verändern. Also wir waren sehr stark, wenn man so will, syndikalistisch. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass all diese Reformen, die wir da versuchen zu erreichen, im besten Fall, sie werden wahr, mir nicht mehr nützen. Und dann habe ich eine Gesetzesmöglichkeit im Studiengesetz damals gefunden und ausgenutzt. Das sogenannte Studium Irregulare hat es damals geheißen. Studium Irregulare war definiert in, wenn du das, was du studieren willst, nicht vorfindest, bist du berechtigt, dir ein eigenes Studium aus dem Curriculum deiner Uni, aber auch aus Curricula anderer Unis zusammenzustellen. Du musst nur argumentieren, dass es notwendig ist, also dass es gebraucht wird, und die Studienkommissionen müssen zustimmen. Und das habe ich gemacht, und mein Studium habe nur ich und wird auch nie wieder wer studieren, weil das dann abgeschafft wurde, das Irregulare in der damaligen Form. Aber ich habe das mit Auszeichnung beendet und mein Studium hat den Titel gehabt, und das ist eigentlich immer noch, was ich tue: Kunst, Gesellschaft und öffentlicher Raum.
Während der 10 Jahre, die Friedemann Derschmidt an der Universität für angewandte Kunst studierte, erweiterte sich die Welt, in der er lebte, um schier unendliche Lebensräume. Es veränderte sich die geopolitische Situation wie in einer gewaltigen Eruption. Denn der eiserne Vorhang war aufgegangen, die Berliner Mauer gefallen, die Sowjetunion löste sich auf, kurz, der Kalte Krieg war zu Ende. Die Welt ordnete sich neu. Gleichzeitig aber zeigte Friedemann Derschmidts kleine Welt rund um den Wiener Hannovermarkt im 20. Gemeindebezirk immer noch eher so etwas wie ein Echo, einen Nachhall aus der Zeit der Monarchie, aber auch aus den Wirtschaftswunderjahren, als zahlreiche Menschen aus Italien, Jugoslawien und der Türkei nach Wien kamen, um als sogenannte Gastarbeiter zu arbeiten.
Was in der Zeit entstanden ist, ist das Projekt Permanent Breakfast, das immerwährende Frühstück im öffentlichen Raum. Das hat mit einer Erfahrung zu tun. Ich habe eine Zeit lang in der Nähe vom Hannovermarkt gewohnt und habe immer wieder beobachtet, wie die alten, grantigen Wiener, meistens alten Damen und die paar alten Herren, die es noch gab, am Fenster gestanden sind und runtergeschaut haben und in einem tiefen Neid auf die dort auf der Straße unterwegs seienden Migranten geköppelt haben. Und ich habe mir dann gedacht, das war so eine Fiktion, dass die das ja eigentlich selber gehabt haben. Das waren ja meistens böhmische Kinder, also Kinder von tschechischen Arbeiterfamilien. Und wenn man sich Fotos anschaut aus den 20er Jahren oder 10er Jahren, dann war das genau die Situation. Und ich habe das Gefühl gehabt, diese vereinsamten Oldies da oben sind neidig auf die Migranten da unten für das, was sie selber nicht mehr haben, nämlich diese Gemeinschaft auf der Straße, Kinder, alte Leute, also dieses Zusammensein. Und das hat mich getriggert auf einer Ebene. Und auf einer anderen Ebene war es schlicht eine abendliche Partie mit Freunden und Kollegen, wir waren alle junge Leute, und sind spazieren gegangen und haben gesagt, so, jetzt gehen wir noch irgendwo und setzen uns auf die Straße und trinken noch eins. Und sind wir über den Karlsplatz und dann war die Idee da, also wir setzen uns jetzt da direkt vor die Karlskirche, so als ob wir jetzt aus der Karlskirche nach dem Mittagsschlaf herausschreiten und uns dann hinsetzen an den Wohnzimmertisch. Da habe ich dann gesehen, was das kann. Wir waren eine Inszenierung für die Leute, aber auch die Leute, die vorbeigekommen sind, die Passanten, haben angefangen, sich für uns zu inszenieren. Skateboardfahrer, die haben angefangen, fast ballettartig für uns da zu performen. Und dann haben wir gedacht, wie ginge es, dass man Menschen zu dieser Erfahrung verhilft? Und die einzige Möglichkeit war, dass man sie dazu anstiftet, es selbst zu tun, sich selbst in den öffentlichen Raum zu begeben, auf einen öffentlichen Platz zu setzen, Platz zu nehmen und diese Erfahrung zu machen. Am Anfang war noch die Idee, wir tun das jetzt öfters, weil das so toll ist. Und dann haben wir gesagt, das wahre Ding ist eigentlich, den Leuten zu ermöglichen, diese Erfahrung selber zu machen. Und da gab es dann schnell eine Spielregel und das erste wirkliche öffentliche Permanent Breakfast war am 1. Mai 1996. Da haben wir am Schwarzenbergplatz auf einer Wiese, die es gar nicht mehr gibt, einen Tisch hingestellt und haben die Spielregel ausgegeben, wo wir das also anhand von 4 Personen vorgerechnet haben. Also wenn eine Person 4 Leute einlädt und am nächsten Tag diese 4 Leute wiederum ein Frühstück machen und dann die 16 Leute, dann würden theoretisch nach 10 Tagen 1,6 Millionen Menschen in der Stadt frühstücken im öffentlichen Raum. Das war so der Gag. Das Permanent Breakfast gibt es übrigens immer noch, das ist weltweit. Wir haben es auch zu einer Art Open Source erklärt. Jeder kann das machen, jeder kann auch eigene Frühstücksketten starten. Das gibt es in Spanien, die nennen sich dort Desayuno con Viandantes, also man möge nur im Google schauen und einmal googeln, was dort abgeht, das ist irrsinnig. Das gab es in Chile, das gab es in Puerto Rico, das gab es in Taiwan, das gab es im Libanon, also es gibt Frühstücksfotos aus Beirut, es gab es in Jerusalem, also das ist weltweit und immer wieder erreichen mich Fotos und erreichen mich Stories von Leuten, die dieses Permanent Breakfast weiter tun. Und ein sehr, sehr lieber und wichtiger Lehrer von mir, der Heiner Fürst, hat einmal gesagt, was du tust, das ist Menschenkunst.
Und als im Rahmen der Vorbereitung zu den EU-Beitritten von Tschechien, der Slowakei und Ungarn Gelder für Projektideen vergeben wurden, die die gemeinsame Geschichte und vor allem die Zusammengehörigkeit dieser Länder mit Österreich unterstreichen sollten, da hatte Friedemann Derschmidt bereits ein fertiges Konzept. Und auch im Privaten hatte sich bei ihm einiges getan.
Ich habe in diesem Zeitraum meine damalige Frau kennengelernt, die Karin Schneider. Und wir sind dann ein Paar geworden und wir haben später geheiratet. Und wir haben eine unglaublich großartige Tochter und haben auch angefangen, miteinander Projekte zu machen. Wir haben einen Verein gegründet. Der Verein hat den Titel Produktion von Wirklichkeiten, Institut zur Erforschung und Erschaffung von Ritualen und Zeremonien. Und es gab den Permanent Breakfast Verein und dann kam ein Call für sogenannte Interreg-Projekte entlang der tschechisch-österreichischen, der ungarisch-österreichischen und der slowakisch-österreichischen Grenze. Das war 2002 eigentlich schon in einer Art Vorbereitung zum Beitritt dieser Länder in die Europäische Union. Die Grundidee war, wie im Reißverschluss die Grenze abzufrühstücken. Wir sind zuerst nach Nikolsburg gefahren, Mikulov, und haben dort mitten am Platz den Tisch aufgestellt. Dann waren wir auf der anderen Seite in Retz, dann waren wir in Znaim und es ist im Zickzack gegangen bis nach Freistadt und Český Krumlov. Also wir sind die gesamte österreichisch-tschechische Grenze im Zickzack. Also jeden nächsten Tag waren wir auf der anderen Seite und haben auch versucht, die Leute jeweils auf die andere Seite einzuladen. Das ist natürlich nicht sehr oft passiert. Es gab auch zwei Frühstücke unmittelbar an Grenzposten. Also das eine war in Český Velenice Gmünd und das andere war in Schafow-Langau. Da gibt es tolle Fotos. Also es war ja damals noch Schengen-Außengrenze und wir haben den Tisch mitten auf die Grenze gestellt. Wir hatten mit die damals 97-jährige Hedi Pescher, die eine tschechische Wienerin war oder eine Wiener Tschechin. Also das waren auch immer Dinge, die mir wichtig waren. Das ist nicht so die fesche, woke, junge 25- bis 40-jährige Partie ist, die da unterwegs ist, sondern wir hatten immer kleine Kinder, wir hatten immer alte Leute. Es war immer wichtig, dass wir alle ansprechen. Und es ist uns auch gelungen, dass dort wirklich alle zum Tisch gekommen sind. Weil eine der wichtigsten Elemente von Permanent Breakfast ist nicht wir sind mir und wir frühstücken hier, sondern die Spielregel Nummer 3 oder 4. Es ist eine Verpflichtung, dass man jeden Passanten einlädt, sich dazu zu setzen und sich dieser Kette anzuschließen. In Ungarn ist es dann opulenter geworden, weil da haben dann die Bürgermeister jeweils Musikbands beigestellt. Also das war auch Frühstück mit Musik. Da sind wir dann bis nach Budapest. Sobor Park, also das ist dieser Park im 13. Bezirk in Budapest, wo die ganzen stalinistischen und kommunistischen Denkmäler versammelt sind. Und wir haben unter diesen Denkmälern, was natürlich für jemanden, der in Charta 77 Unterzeichner war, wie der Abe und ein Antikommunist oder auch die Freunde von uns aus Budapest, eine Art Triumphales. Wir befrühstücken jetzt auch diese kommunistischen Denkmäler.
Seither fokussiert sich Friedemann Derschmidt in seinem künstlerischen Schaffen vor allem auf Menschen, auf ihre Historie und hier eben darauf, wie sie mit ihrer persönlichen Geschichte umgehen. Auch seine eigene Familiengeschichte und ihre Verstricktheit mit der Nazi-Ideologie blieben für seine weitere Arbeit zentral. Als er dann nach seinem Studium den Zivildienst machte, da kam alles zusammen.
Es ist parallel gegangen. Da war die deutsch-deutsche Wiedervereinigung, dann waren diese ersten neonazistischen Übergriffe in Rostock. Ich habe zu dieser Zeit meinen Zivildienst geleistet. Ich habe im Zivildienst einige jüdische Leute kennengelernt, weil ich in der Seegasse Zivildienst gemacht habe. Das war das ehemalige Spital der Kultusgemeinde. Das waren aber Leute, die bewusst in die Seegasse gegangen sind und nicht ins Maimonidesheim, weil sie sich in ihrem Selbstverständnis sozialdemokratisch gelesen haben, aber trotzdem diesen Bezug gehabt haben. Und einer davon war der Rudolf Schmitz, der als Sohn von Textilhändlern in Favoriten aufgewachsen ist und der 1932 nach Palästina gegangen ist, aber immer darauf bestanden hat, er war kein Zionist, aber er verdankt dem Zionismus sein Leben. Er war Sozialdemokrat, er war beim Schutzbund. Er war Tänzer in den 20er Jahren und wir haben begonnen, einen Dokumentarfilm mit ihm zu machen. Man kann wirklich sagen, mit ihm, das ist so gemeinsam entstanden. Wenn ich jetzt sage wir, dann war das der Walter Bucher, die Karin Schneider, die Jo Schmeiser und der Volkmar Klien. Und wir sind mit dem alten Rudin um die Häuser gezogen und er hat uns seine Geschichte erzählt. Seine Familie ist ermordet worden und er hat uns die Geschichte erzählt. Wir haben eigentlich vorgehabt, einen Film zu machen über seine Zeit in den 20er Jahren und anhand dessen, was er erzählt, spürbar zu machen, was es danach und bis heute nicht mehr gibt, also den Verlust, ohne den Holocaust anzusprechen. Aber er ist mit uns vor der Kamera losgaloppiert und wir sind dann plötzlich in Palästina gewesen und im Zweiten Weltkrieg und er war bei der britischen Armee und die ganze Story geht bis zurück nach Wien. Man kann den Film Komm und sieh Rudin auch im YouTube finden, auch mit englischen Untertiteln, falls es jemanden interessiert.
Die Arbeit mit Rudolf Schmitz, die Begegnungen bei den Frühstücken im öffentlichen Raum und die Gespräche, die Friedemann Derschmidt im Rahmen des Projekts an der tschechischen und ungarischen Grenze mit Menschen führte, die bis dahin hinter dem eisernen Vorhang gelebt hatten, das alles fügte sich zusammen mit frühen Erinnerungen, die er aus seiner Großfamilie hatte. Und es führte zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Narrativen.
Da gab es ja immer so dieses ganz starke Verpflichtungsgefühl meiner Großtanten, uns mit dem, was sie für das Familiennarrativ gehalten haben, zu füttern. Also wir haben Stammbäume gelernt, wir haben die gezeichnet. Also ich habe das damals ja alles nicht einordnen können. Also mittlerweile ist das ganz klar sehr stark ideologisch getragen gewesen. Aber was mir schon aufgefallen ist damals, ist, dass natürlich jede dieser Personen mir nicht das Gleiche erzählt hat, sondern dass da jeweils verschiedene Geschichten kamen. Also selbst wenn sie der Meinung waren, sie haben ein Familiennarrativ erzählt, haben sie in Wirklichkeit viele verschiedene Geschichten erzählt. Und diese Parallelität der verschiedenen Geschichten, habe ich irgendwann verstanden, ist eigentlich meine Chance, hinter die Fassade oder hinter diese konstruierte Geschichte zu schauen und schlicht den Menschen näher zu kommen, die da agieren, auch ihre Agenten zu verstehen, also was ist ihr Bedürfnis, mir zu vermitteln, oder wie sind sie selbst bezogen auf diese Erzählungen, also biografisch und so weiter. Weil das war ja eigentlich das, worum es mir gegangen wäre, eine Beziehung zu haben. Und ich bin auch drauf gekommen, dass sehr oft die Story Beziehungen verhindert. weil die Story so stark ist und so übermächtig und die Leute sich so verpflichtet fühlen, irgendeinem Narrativ zu folgen. Und das habe ich dann später immer wieder und in vielen, vielen verschiedenen Formen angefangen zu sehen. Also auch das Permanent Breakfast ist ja im Prinzip das Aufeinandertreffen von Erzählenden, die sich treffen und die sich noch nie gesehen haben und die sie dann irgendeine Geschichte erzählen. Aber wenn es dann am Tisch wechseln von einem Gesprächspartner zum anderen, wenn man das verfolgt, kommt man drauf und jeder kennt das von sich selber. Also ich spreche als Vater anders, als ich als Sohn spreche oder als Freund oder als Liebhaber oder als Arbeitskollege. Also da bin ich jedes Mal wie anderer. Und dieses Prinzip ist mir dann auch sehr stark aufgefallen im Arbeiten mit den Überlebenden oder mit jenen Menschen, die eben nicht aus diesem Nazi-Legacy, ich kannte am Anfang ja nur das, gekommen sind und habe dann ganz bewusst auch mich erstens angezogen gefühlt und ich war einfach auch neugierig und ich bin auch umgekehrt von Leuten gefunden worden, die mir ihre Geschichte erzählen wollten und das waren dann Leute wie der Herr Rodin, wo dann enge Freundschaften entstanden sind und ich habe das dann immer mehr systematisiert und es wurde von einem ungelenkten Interesse immer mehr eine durchaus gezielte Arbeit, das zu verfolgen. Und da gab es dann halt verschiedene Stufen. Ich bin zum Beispiel draufgekommen, der Rodin war insofern spannend, der hat uns eine Geschichte über 3 Monate dreimal verschieden erzählt. Also es war eigentlich weniger um das Faktische. Später habe ich das dann in der Theorie wieder gefunden. Also der Alessandro Portelli sagt, Oral History erzählt weniger über die Geschehen selbst, sondern über die Bedeutung des Geschehens für die Erzähler. Der Rudi hat zum Beispiel erzählt, wie er in der Wüste in Afrika österreichische Kriegsgefangene dabei belauscht hat, wie sie gesagt haben, der Geh fragt den Juden, wie spät es ist. Der Jud war er in englischer Uniform. Und die Geschichte ist ganz unterschiedlich weitergegangen. Also einmal hat er gesagt, also wenn dein Freund so gut sieht, dass er durch meine Hosentür sieht, sprich, dass ich beschnitten bin, dann kann er auch durch die Brusttasche schauen, da drin ist die Uhr. Ein anderes Mal beginnt die Geschichte gleich und geht aber dann anders weiter, wer sagt dann, aus welchem Hieb ist dein Spezi, also aus welchem Bezirk stammt dein Freund. Und das ist aus einer Zeit, wo in Wien noch jeder Bezirk einen ganz spezifischen Dialekt hatte. Und der schaut ihn an, fassungslos, und sagt, aus Simmering, daraufhin sagt er, dann antworte ihm 10 Minuten über den Zager geschissen. Das heißt, er hat ihm ausrichten lassen, dort wo du herkommst, bin ich so zu Hause, dass ich den Dialekt jedes einzelnen Bezirks beherrsche. Und beides sagt wahrscheinlich weniger aus, was dort passiert ist. Dort ist was völlig wahrscheinlich Häufiges passiert, nämlich dass irgendwelche ehemaligen Wehrmachtssoldaten, Kriegsgefangene, antisemitische Meldungen geschoben haben. Das ist als Faktum wenig interessant. Viel interessanter ist die Reaktionen des Herrn Rodin auf das, wo er Jahrzehnte darüber nachgedacht hat. Und wahrscheinlich hat er auch keines der beiden Dinge gesagt, sondern hat sich überlegt, wie hätte ich gerne reagiert. Dieses Wiederholen von Geschichten ist ein Prinzip. Und das andere ist, zu schauen, wer erzählt wem.
Im Laufe der Jahre verfeinerte Friedemann Derschmidt seine Gesprächsführung. Stand er zunächst noch in der Tradition der Oral History und der sogenannten Zeitzeugengespräche, so erweiterte er das Setting seiner Gespräche im Laufe der Jahre durch wechselnde Gesprächspartner und Partnerinnen und durch die Vielsprachigkeit. Schließlich nahm das synoptische Porträt seine heutige Form an, und zwar als er mit Yehuda Bakon arbeitete. Yehuda Bakon, geboren 1929 im tschechischen Ostrava, hatte die Konzentrationslager Theresienstadt, Auschwitz, Mauthausen und Gunskirchen überlebt. Er war mit 16 Jahren befreit worden und schließlich ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina ausgewandert, wo er Malerei studieren konnte. Zum Zeitpunkt seines ersten Treffens mit Friedemann Derschmidt war er Professor für Malerei an der Bezalel-Kunsthochschule in Jerusalem.
Yehuda Bakon, der als Kind in Theresienstadt war und fast ein Jahr in Auschwitz und der dann im Todesmarsch nach Mauthausen und nach Gunskirchen gekommen ist. Ich habe ihn aufgesucht, weil meine Familie in der Nähe von Gunskirchen in Wales, im Prinzip hat es einige Cousins meines Vaters gegeben und Cousinen, die diesen Todesmarsch mit eigenen Augen gesehen haben. Und ich wollte die Geschichte eines Kindes, das auf der anderen Seite war, und deswegen habe ich den Yehuda kontaktiert. Und wir haben uns angefreundet und beim zweiten oder dritten Treffen, wie wieder mal in Jerusalem war, läutet das Telefon und plötzlich spricht der Yehuda auf Tschechisch. Und mir ist so bewusst geworden, dass ich ja nur ein Stück vom Yehuda kenne. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie limitiert ich im Zugang bin zu seinen Geschichten, weil ich sie ja nicht auf Tschechisch hören kann und nicht auf Hebräisch hören kann. Und das war dann der Beginn für das synoptische Porträt Yehuda Bakon. Der hat dann zweimal auf Deutsch, zweimal auf Hebräisch und zweimal auf Tschechisch jeweils eine Stunde mit einer Person gesprochen, in jeder Sprache einmal mit einem Mann und einmal mit einer Frau. Und nicht nur das, es waren auch die Herkünfte verschieden. Also zum Beispiel im Hebräischen hat er einmal mit der Jochi Fischer gesprochen, die selbst aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden stammt, und mit dem Chaim Ben Jitrit, dessen Familie aus Marokko und aus Ägypten kommt und die Familie eigentlich mit dem Holocaust keine historische Berührung hatte. Oder im Tschechischen einmal mit dem Abel Libanski, der in Europa lebt, mittlerweile wieder mehrheitlich in Tschechien und nicht jüdisch ist, und einmal mit der Natascha Dudinsky, die eigentlich slowakisch ist, aber noch aus der Zeit stammt, wo slowakische Leute auch Tschechisch sprechen, die Filmemacherin ist und in Israel lebt und jüdisch ist. Das heißt, es waren mehrere Faktoren. Und im Deutschen hat er einmal gesprochen mit meinem Kollegen, dem Thomas Freiler, und mit meiner Tochter, die 16 war zum Zeitpunkt des Interviews, genauso alt wie der Juda war, wie er befreit wurde aus Gunskirchen.
Das synoptische Porträt Juda Bakon, von dem wir gerade einen Ausschnitt hören, in dem alle Gespräche in allen Sprachen gleichzeitig hörbar sind, wurde in der Niederösterreichischen Landesgalerie in der Ausstellung Spuren der Flucht gezeigt. Mit dem Film Das Phantom der Erinnerung über die Holocaust-Überlebende Ilana Shmueli im Jahr 2013 gewann Friedemann Derschmidt den Preis für den besten Kurzdokumentarfilm des Filmfestivals Diagonale in Graz. Das synoptische Porträt, in dem eine Person im Gespräch mit verschiedenen Menschen immer wieder dieselben Geschichten erzählt, stellt für Friedemann Derschmidt eine Lösung dar für den Vorwurf der Ungenauigkeit und der angeblichen Verzerrung der Wahrheit. Er meint, im Laufe der Jahre verändern sich nun mal eben die Geschichten, was aber nicht bedeute, dass die befragten Menschen bewusst oder gar vorsätzlich lügen würden.
Das war ja jetzt die Ausstellung im Haus der Geschichte vor unserer Ausstellung, die hieß Das Ende der Zeitzeugenschaft. Und meine Entwicklung in meiner Arbeit, in meiner Beschäftigung damit, ging parallel zu dieser ganzen Oral History Debatte. Das heißt, es geht los im Prinzip mit der Serie Holocaust, der vierteiligen Die Geschichte der Familie Weiß. Das war sozusagen das populäre Medium, das in Deutschland und Österreich ausgestrahlt wurde. Da gab es eine riesige Diskussion, ob wir als elfjährige Schüler das sehen sollen oder nicht. Unser Geschichtslehrer hat damals darauf bestanden. Und knapp ein Jahrzehnt darauf kam dann vom Claude Lanzmann, natürlich auf einem ganz anderen Niveau, der Film Shoah. Und diese ganze Oral History, Diskurs und Zeitzeugengeschichte ist eigentlich genau in der Zeit, wo ich völlig unbedarft Learning by Doing angefangen habe, täterforschungsmäßig, würde man heute sagen, meine Verwandten zu interviewen, die Zeitzeugen waren, wenn man so will. Wobei ich mit dem Begriff eben Zeitzeugen ziemlich bald Probleme gekriegt habe. Weil Zeugen, das ist immer so, die waren irgendwie da, aber die waren nicht beteiligt. Und eine meiner Agenten ist klarzumachen, dass das handelnde Akteure waren, wenn man von den Tätern spricht. Also dieses Umgehen in Österreich, also dass man immer so sagt, naja, waren schon oder so, dann gibt es so Begriffe wie Bystanders, dass die daneben gestanden sind, also oder die Mitläufer. Es ist immer so eine Art Passivität beschrieben, die einfach der Tatsache nicht entsprechen. Weil meine Großeltern waren aktiv beteiligte Nazis, und ich habe dafür genug Beweise und Spuren und ich habe auch Schriften und alles. Also, dass sie das natürlich nach 45 aus Angst vor Strafe und Verfolgung dann irgendwie alles nicht mehr wissen wollen, ist eine Sache. Aber ich nehme sie als handelnde Subjekte ja nicht ernst, wenn ich sie auch nicht in ihrer politischen Agenda ernst nehme, und dann muss ich sie auch für das verantwortlich machen, was sie ja wirklich getan haben. Der Täter ist jemand, der etwas tut. Und gleichzeitig gilt es natürlich auch für die, die betroffen waren. Jemand, der in Auschwitz fast umgebracht wurde, war nicht einfach nur ein Zeuge, der ist ja nicht daneben gestanden. Und das zu durchbrechen war von Anfang an für mich emotional. Also ich habe dann das Gefühl gehabt, da ist eine sehr, sehr verkürzte Geschichte, die mich ein bisschen fast beleidigt, weil das, worum es eigentlich ginge und was eigentlich die Auseinandersetzung und den Dialog und die Beschäftigung und das sogenannte Aufarbeiten oder Bearbeiten, da wird nichts bearbeitet, das sind im Prinzip sehr, sehr monolithische Stories, Geschichten. Das war ja auch das Thema dieser letzten Ausstellung, die dann so im Raum stehen. Die Historikerin Annette Wiworka hat es herausgearbeitet, dass der Begriff des Zeitzeugen eigentlich wirklich im Eichmann-Prozess in Jerusalem entstanden ist. Und es war bewusst das Ikonisieren der Überlebenden, natürlich mit einem guten Zweck, deren Geschichten hörbar zu machen und so weiter, aber gleichzeitig ist es eine starke Verkürzung passiert, die im Prinzip den Menschen als solche nicht gerecht wurde. Das waren dann keine Menschen mehr, sondern das waren Überlebende. Das waren keine Menschen mehr, sondern das waren Zeitzeugen. Eine Person, auf die ich mich sehr beziehe, ist der Henry Greenspan, der genau das kritisiert. Und er sagt, also, das hat eigentlich den wirklich notwendigen Auseinandersetzungsprozess, also die wirklich notwendige Beschäftigung, eher verhindert, als es sie gefördert hat.
Keinesfalls, sagt Friedemann Derschmidt, gehe es in den synoptischen Porträts darum, Menschen auf irgendeine Art und Weise bloßzustellen oder sie gar der Lüge zu bezichtigen. Die Gespräche seien ein Weg, um zu zeigen, wie sich Traumata auswirken und welche Mechanismen Menschen finden, um sie zu bewältigen. Diese Bewältigungsstrategien können sich im Laufe eines Lebens durch die wachsende Lebenserfahrung ebenso ändern wie die Erzählung der eigenen Identität, die man für sich selbst findet und die man natürlich immer wieder unterschiedlich präsentiert, je nachdem, mit wem man es zu tun hat. Nach jahrelanger Arbeit ist nun unter dem Titel »Vielgeschichtig« die umfangreiche Ausstellung im Haus der Geschichte Österreich zu sehen, wo in insgesamt 31 Gesprächen und in 6 Sprachen Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen und Herkunftsländern ihre persönliche Geschichte erzählen.
Sag, und was ist mit den tschechischen Juden?
Es gab doch eigentlich keine Juden.
Die haben es auch eingesammelt?
Ja, diese ganze Gazze in Tschechien von Theresien angefangen. Die haben sehr viele umgebracht oder abtransportiert aus der Tschechoslowakei. Aber im Kommunismus, die Synagogen sind geblieben. Man dürfte eigentlich ein Jude sein, aber nicht irgendwie zu sichtbar praktizieren.
Der Psychiater und Autor Boris Cyrulnik sagt immer, es ist die Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen, also die Ich-Erzählung. Und der Boris Cyrulnik war selbst versteckt als jüdisches Kind und hat beide Eltern verloren und beschreibt dann, wie schwierig es für ihn war. Er sagt, in der Kakophonie der vielen Erzählungen nach dem Krieg seine eigene Erzählung zu finden, noch dazu, wo seine Erzählung keiner hören wollte. Das hat ja nur gestört, die Geschichte dieses jüdischen Buben. Und der Cyrulnik sagt eben, es hat die Erinnerung weniger die Funktion, irgendwas auszusagen über das damals Geschehene. Die Erinnerung ist eigentlich die Erzählung, die wir uns machen müssen, um heute damit leben zu können, was geschehen ist. Also das ist immer ein sich transformierender Prozess, ein Anpassen der Erzählung an unsere aktuelle Situation. Und das hat etwas Manipulatives im Sinne von, wir legen Hand an, wir verändern, aber gleichzeitig auch etwas Kreatives. Und ich sehe das jetzt nicht als einen negativen Prozess. Also ich mache jetzt nicht 4 Gespräche mit einer Person, um zu beweisen, dass diese Person was Falsches erzählt. Im Gegenteil, also für mich ist jede der Erzählungen, die diese Person erzählt, richtig. Die Frage ist nur in der Zusammenschau, also in der Synoptik, was kann ich darüber hinaus lernen? Und das war für mich das Interessanteste, selber in dieser synoptischen Gesprächssituation zu sein. Und ich habe sehr viel über mich gelernt dabei. Also ich tue das ja auch, um über mich zu lernen. Auch wenn ich zuhöre, festzustellen, dass ich ja nur ein gewisses Bild mir von dieser Person mache. Also wie ich zum Beispiel meinen Cousin gebeten habe, meine Großmutter zu interviewen, war er am Anfang wirklich rasend vor Zorn, dass meine Großmutter die Frechheit besitzt, meinem Cousin was anderes zu erzählen, als sie mir erzählt hat. Und erst später ist mir klar geworden, das ist der Zugang, meine Großmutter anders kennenzulernen, auch in ihrer Varianz und in ihrer Vielschichtigkeit. Und sich diese verkürzten Bilder aufrechtzuerhalten, ist natürlich sehr bequem. Und da kommen wir jetzt auf die Länge. Also wenn man sich die Ausstellung im Haus der Geschichte wirklich vollständig anschauen will, dann muss man eine komplette Arbeitswoche investieren. Man muss 40 Stunden Dialoge hören. Und das ist auch ein Teil der Botschaft. Also wenn ich nur 29 Menschen, die miteinander im Gespräch sind und nicht länger als eine Stunde miteinander reden jeweils, zuhöre, brauche ich 40 Stunden, um die ganze Komplexität dieser 29 Menschen, die jeweils eine Stunde miteinander reden, einmal gehört zu haben. Wir reden noch nicht von erfasst zu haben.
Menschenbilder. Man hat mir einmal gesagt, ich mache Menschenkunst. Der Filmemacher und Künstler Friedemann Derschmidt. Eine Sendung von Sabine Nicolai. Am 7. November erhielt Friedemann Derschmidt den Preis der Kurt-Eisner-Stiftung für sein Lebenswerk. Seine Ausstellung »Vielgeschichtig« ist noch bis zum 18. Februar 2024 im Haus der Geschichte Österreich in der Neuenburg auf dem Wiener Heldenplatz zu sehen. Und nächste Woche hören Sie in den Menschenbildern »Ich galt als Rabenmutter«, die Soziologin Jutta Almendinger. Auf Wiederhören am nächsten Sonntag also, sagt Sandra Kreisler.